Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Als Vater abwesend zu sein, das ist heute so verpönt, wie es früher selbstverständlich war. Und jetzt taucht aus den Tiefen der Kunstgeschichte auch noch der Vater aller Väter auf. Gottvater, leibhaftig, als Skulptur oder gemalt an der Seite von Maria und dem gekreuzigten Jesus. Die Trauer des Vaters, so heißt eine neue Ausstellung, ein vergessener Blick auf die heilige Kleinfamilie und ein Thema in dieser Sendung. Außerdem stellen wir Ihnen eine neue digitale Plattform des NS-Dokumentationszentrums in München vor. Beginnen wollen wir aber mit der deutschen Kolonialzeit im sogenannten Deutsch-Südwestafrika. Von dort schrieb Generalleutnant von Trotha 1904 nach Deutschland: Ich glaube, dass diese Nation als solche vernichtet werden muss. Diese Nation, das waren die Herero. Zehntausende dieser Volksgruppe und der Nama wurden von den deutschen Kolonialherren ermordet, erschossen, in die Wüste getrieben, in Lagern unter unmenschlichsten Bedingungen gefangen gehalten. Schauplatz war das heutige Namibia, von 1884 bis 15 deutsche Kolonie. Und es hat über 100 Jahre gedauert, bis im letzten Jahr ein Versöhnungsabkommen geschlossen wurde zwischen der deutschen und der namibischen Regierung. In dem Abkommen werden die deutschen Kolonialverbrechen im historischen Sinne als Völkermord anerkannt. Dazu kommen Wiederaufbauhilfen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Heute aber haben die obersten Vertreter der Herero und Nama an einer Pressekonferenz neue Verhandlungen gefordert. Unser Korrespondent in Berlin, Jürgen König, hat zugehört. Herr König, warum neue Verhandlungen, wenn ein Vertrag doch schon existiert?
Weil, Frau Drost, dieser Vertrag von den größten Vertretungsorganisationen der Herero und der Nama nicht anerkannt wird. Denn damals an den Verhandlungen waren zwar beratende Gremien beteiligt, die auch allen Nachkommen der Opfer offen standen, auch den Herero und der Nama, aber deren Vertreter wurden ausnahmslos von der namibischen Regierung ausgewählt. Und dagegen haben die großen Herero- und Nama-Vertretungen opponiert. Man hat gesagt, man wolle nach eigenen Kriterien Vertreter entsenden, man fühle sich nicht repräsentiert. Und also stand schon während der Verhandlungen fest, dass diese Opferverbände das Ergebnis, also besagten Aussöhnungsvertrag, nicht anerkennen würden. Und so kam es dann auch.
Was wurde heute denn genau gefordert von namibischer Seite und warum gerade jetzt?
Also die namibische Seite, das heißt konkret die Nama Traditional Leaders Association und die Herero-Vereinigung Over Herero Traditional Authority. Sie fordern gemeinsam, dass es nicht Entschädigungszahlungen geben soll, sondern Reparationsleistungen, was auf sehr viel mehr Geld hinauslaufen würde, als jene substanziellen Mittel, die der bestehende Vertrag vorsieht. Sie haben die Zahl genannt für ein Wiederaufbau- und Zukunftsprogramm zugunsten der Nachfragen der damaligen Opfer. Will Deutschland rund 1,1 Milliarden Euro zahlen, verteilt über 30 Jahre. Dazu heißt es in Namibia kritisch, naja, das sei in etwa so viel, wie in den letzten Jahrzehnten an Entwicklungshilfe gezahlt worden wäre. Die Bundesregierung hat bisher betont, dass sich aus dem Aussöhnungsvertrag kein Entschädigungsanspruch ableiten lasse. Das sehen viele in Namibia anders. Man drängt auf deutlich höhere Reparationsleistungen, wie gesagt. Und über die Vergabe der Mittel wollen Herero wie Nama-Vertretungen mitentscheiden. Da traut man der eigenen Regierung nicht über den Weg. Das Misstrauen sitzt tief. Warum gerade jetzt? Weil wir eine neue Bundesregierung haben und die genannten Organisationen, die haben in den letzten Jahren ziemlich gute Kontakte zu den deutschen Grünen aufgebaut und entsprechend groß sind jetzt die Erwartungen an eine grüne Außenministerin, Annalena Baerbock.
In den vergangenen Monaten ging es bei diesem Thema natürlich immer auch um geraubte Kulturgüter, etwa bei den Verhandlungen mit Nigeria oder Benin. Sind das auch mögliche Konsequenzen dieser Forderungen, also Restitution?
Also aus Sicht der Herero- und Nama-Vertretungen, so hieß es heute bei der Pressekonferenz, müsse man auch über die Rückgabe der von Deutschen zum Beispiel geraubten Schädel und Gebeine völlig neu verhandeln. Auch die Frage der Raubkunst gehört natürlich dazu. Das wird sich intensivieren. Richtig ist aber auch, dass Deutschland und Namibia ja längst über Restitutionsansprüche verhandeln, also die jeweiligen Institutionen. Das dauert alles lange, sehr lange, sicher auch zu lange. Aber ein grundlegendes Bewusstsein für das Problem ist da. Und also würde auch eine Neuauflage der Verhandlungen zu einem völlig neuen Aussöhnungsvertrag. Das würde keine grundlegend neue Situation schaffen, wenn es denn überhaupt zu solchen Verhandlungen kommt.
Nach Ihrer Einschätzung, wie realistisch sind denn diese Forderungen nach einer Neuverhandlung überhaupt?
Ja, also ein Sprecher des Außenministeriums wies heute darauf hin, dass das geschlossene Abkommen zwar unbedingt, ich zitiere, als Grundlage für den Beginn intensiver Zusammenarbeit zu verstehen sei, aber Verhandlungspartner der Bundesregierung sei und bleibe nun mal die namibische Regierung. Vertreter der Nachfahren der Opfer hätten seinerzeit an sämtlichen Verhandlungsrunden teilgenommen. Insofern sei das Problem im Moment nur in Namibia zu lösen. Heißt im Klartext, mit den Vertretungen einzelner Opfergruppen wird die Bundesregierung so ohne weiteres nicht verhandeln. Die Chancen, da jetzt dran etwas zu ändern, sind gering.
Die höchsten Vertreter der Herero und Nama stellen Forderungen an die Bundesregierung. Es geht um ein neues Versöhnungsabkommen. Informationen waren das von Jürgen König. Vielen Dank. Weiter als mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit ist man in Deutschland mit den Verbrechen der NS-Zeit. Und immer wichtiger in der Vermittlung wird das Digitale. Inspiration dafür kommt unter anderem aus Israel. Dort sorgt gerade ein 86-jähriger Holocaust-Überlebender mit Videos auf TikTok für Aufmerksamkeit. Eine 250.000 Follower hat er inzwischen. In seiner Wohnung bei Tel Aviv tanzt er mit den Handbewegungen des TikTok Magic Bomb Dance. Ja, und er reicht junge Menschen dort, wo sie sich am meisten aufhalten, nämlich im Netz. Soweit ist man im NS-Dokumentationszentrum München noch nicht bei TikTok-Tänzen, aber seit kurzem gibt es ein interaktives Tool, das dem Schicksal von Zwangsarbeitern nachgeht. User dem nachgehen können. Departure Neuaubing heißt es. München Neuaubing war ein Zentrum der Rüstungsindustrie. Menschen aus den Gebieten der Sowjetunion, Polen, Niederlande, Frankreich und Italien wurden dorthin verschleppt und mussten Zwangsarbeit leisten. Das Digitalprojekt setzt an diesen historischen Zusammenhängen an, fragt aber auch nach Rückkehr und dem Umgang mit den Erfahrungen im Nachkriegseuropa. Und wie genau, das weiß Nils Beinker.
Dieser Ort liegt an der Peripherie Münchens, versteckt hinter wilden Hecken und an eine Kleingartenanlage angrenzend. Einige flache, langgezogene Gebäude, Baracken mit Satteldächern, eingeschossig gemauert. Gegenüber entsteht der Stadtteil Freiham, ein riesiges neues Wohnquartier. So verborgen die alten Gebäude hier wirken mögen, sie liegen aus historischer Perspektive doch mitten in Europa. Bis zu 1000 Menschen unterschiedlichster Nationalität waren hier ab 1942 inhaftiert. Sie mussten im naheliegenden Reichsbahn-Ausbesserungswerk und in den Dornier-Werken arbeiten.
Das Bemerkenswerte an dem Phänomen der NS-Zwangsarbeit und zugleich wahrscheinlich auch der Grund, warum es lange wenig beachtet wurde, ist die Tatsache, dass ein Großteil der Deutschen alle Unternehmen, Firmen, Familienbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe davon profitierten.
Paul Moritz Rabe vom NS-Dokumentationszentrum München ist für den Erinnerungsort im einstigen Zwangsarbeiterlager Neuaubing verantwortlich. Nach 1945 wurde das Areal weiter genutzt, lange als Lehrlingswohnheim für die Bahn, später dann entstanden Ateliers für die freie Kunstszene. Sie gibt es bis heute, wie auch eine Kindertagesstätte und ein Jugendcamp. Die historischen Gebäude blieben so erhalten. Die Künstlerinnen und Künstler hier, erzählt Rabe, haben sich schon vor etlichen Jahren intensiv mit der Geschichte beschäftigt.
Es ist sozusagen der Anspruch, hier auch Erinnerungskultur nicht so stark von oben oder zentral vorzugeben, sondern auch zu erarbeiten. Und da sind wir sehr froh, dass wir mit den NutzerInnen hier vor Ort sehr gute Partner haben, denen dieses Thema auch einfach sehr wichtig ist.
Ateliers, Kindergarten und Jugendcamp bleiben. In zwei heute leerstehenden und dann bald denkmalgerecht sanierten Baracken entsteht zudem bis 2025 eine Außenstelle des Münchner NS-Dokumentationszentrums. Mit der Internetplattform Departure Neuaubing will das Haus am Königsplatz bereits jetzt auf das Vorhaben hinweisen. Juliane Bischoff ist die Kuratorin.
Neuaubing steht in dem Sinne für eine europäische Geschichte, da es nur ein exemplarischer Ort ist, einer, der noch erhalten ist von den tausenden Orten, die es im ganzen Deutschen Reich gab, aber an dem sich natürlich exemplarisch diese Fragen verhandeln lassen, also dass die Geschichte der NS-Zwangsarbeit Verschleppung von Millionen von Menschen bedeutete und dass diese Geschichten eben auch nicht mit 1945 endeten.
Neben einer Einführung finden Besucher der Internetplattform zunächst 6 verschiedene Dokumentationen. Die israelische Fotografin Hadas Tapuki etwa hat 40 von 300 Orten in der bayerischen Landeshauptstadt erkundet, an denen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gefangen gehalten worden sind. Ihre Bilder zeigen die heutigen Stadtansichten und damit historische Leerstellen. Tapukis Kollegin Sima Degani aus München wiederum hat ehemalige Zwangsarbeiterinnen und ihre Familien im ukrainischen Dorf Jewminka besucht und porträtiert. Fast die gesamte Bevölkerung wurde 1943 nach Neuaubing deportiert.
Im Falle der ehemaligen ZwangsarbeiterInnen aus den Gebieten der Sowjetunion war es so, dass sie nach 1945 sehr häufig unter Generalverdacht gestellt wurden, kollaboriert zu haben mit dem Nazisystem und sehr lange die Betroffenen nicht über ihre Geschichten sprechen konnten und sprechen wollten.
Die Internetplattform Die Patsche Neuaubing, die mit Förderung der Bundeskulturstiftung entstand, beschränkt sich nicht auf künstlerische Dokumentationen. Es geht um Wissensvermittlung, auch in spielerischer Form, etwa bei einer App, die auf Grundlage des Tagebuches eines niederländischen Zwangsarbeiters in Neuaubing entwickelt wurde. Überhaupt ist die Interaktion zentral. Nutzerinnen können etwa selbst auf historische Spurensuche gehen und in Austausch mit dem NS-Dokumentationszentrum treten.
Nils Beindker war das über die Patsche Neuaubing, eine neue digitale Plattform. Morgen am Holocaust-Gedenktag sprechen wir hier in der Sendung mit Aleida Aßmann über Erinnerung, Erinnerungskultur zwischen Ritualisierung und Geschichtsbewusstsein. Morgen ab 17.35 Uhr in Kultur heute. Mater Dolorosa, die Schmerzensreiche, die trauernde Gottesmutter Maria, wurde unzählige Male dargestellt durch die Jahrhunderte hindurch. Aber hat man da nicht jemanden vergessen? Den Vater, den Pater Doloroso. Und mit dieser Frage betreten wir einen Bereich der sakralen Kunst, der noch nicht einmal unserer Kritikerin Christiane Vielhaber bekannt war. Denn es gab ihn wirklich, Gottvater mit dem toten Jesus im Arm. Trinitarische Pietà nennt sich so etwas. Und eine ganze Ausstellung zu diesem Sujet ist jetzt in Aachen zu sehen. Der Schmerz des Vaters heißt diese Ausstellung. Und ich habe es gerade schon erwähnt, Frau Vielhaber, so viele Jahre, Jahrzehnte reisen Sie für die Kunst um die Welt. Ist das etwas Einzigartiges auch für Sie?
Ja, man sagt so schön, man wird alt wie eine Kuh und lernt noch dazu. Ich habe es wirklich nicht gewusst und ich weiß auch nicht, wie ich es hätte wissen können. Denn alles das, was ich im Mittelalter oder Barock in den Kirchen, das hatte eigentlich mit der klassischen Pietà zu tun. Und wo wir jetzt darüber reden, können Sie sich vorstellen, dass Gott Vater irgendwie Schmerz zeigt? Der hat seinen Sohn geopfert und Maria trauert um ihren Sohn. Aber das war mir überhaupt nicht klar. Und was mich auch berührt hat wirklich, dass Peter Ludwig, von dem man denkt, naja, der hat Popart gesammelt oder der hat russische Avantgarde gekauft, dass der auch sowas gekauft hat. Denn das ist der Grundstock dieser Ausstellung mit 40 Darstellungen, die aber nicht alle die trinitatische Pietà zum Thema haben, sondern die Idee dieser Darstellung und auch dieser Kinderglauben. Was haben Sie sich als Kind vorgestellt? Was ist die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Also diese Jungfrauengeburt und sowas alles. Aber wer ist der Heilige Geist? Und dann gibt es so Darstellungen, die wirklich etwas mit diesem kindlichen Glauben zu tun haben. Wie stelle ich das dar? Wie zeige ich das dem Volk als Andachtsbild? Und dann sitzt da eben Gottvater und aus seinem Mund, da kriege ich einen richtigen Würgereiz, kommt eine Taube und in seinen Armen schaukelt sozusagen das Kreuz. Und da hängt der Gekreuzigte dran, aber auch nicht als Schmerzensmann, denn das ist das sogenannte Gnadenbild. Der thront da und zeigt, hier, das ist mein Sohn, den habe ich euch geschenkt. Also damit, er ist zwar tot, aber er in euch lebt er weiter und mit ihr lebt er weiter.
Wofür wurden denn diese Kunstwerke hergestellt? Sind es Skulpturen, Bilder?
Es sind auch Grafiken dabei. Mhm. Zum Beispiel gibt es dann auch ein Gnadentrot, ein Holzschnitt von Dürer aus 1511. Und da sehen Sie nicht den geschundenen Christus. Gottvater ist dahinter so eine und guckt eigentlich sehr stolz auf den Sohn, der ihm im Arm hängt, der tote Sohn. Aber dann ist Jesus nicht mit diesen Wundmalen, sondern der sieht wirklich aus, muskulös und toll. Also Dürer zeigt dir alles, was er konnte von der Anatomie. Und dann sehen sie daneben Engel. Und das ist so ein Beiwerk, das gibt es eben auch. Eine Darstellung, wo nur die Engel Christus tragen, den toten Christus. Und da haben sie auch das Gefühl, dass da diese Engel sind irgendwie mit ihm gleich groß. Also nicht diese kleinen Putti mit diesen dicken Bäckchen und diesen kleinen Flügelchen, sondern das sind wirklich stolze, große, androgyne Wesen, wie auch Christus ja manchmal androgyn gezeigt wird.
Welche inhaltliche Aussage ist oder war denn verbunden mit diesen Darstellungen? Also geht es um den Schmerz wirklich tatsächlich oder auch um das Erbarmen Gottes oder worum ging es da?
Um den Schmerz nicht, damit wir begreifen, was heißt das Vater, Sohn und Heiliger Geist? Ich meine, wie will man das anschaulich machen? Und das ist ja für uns das Dogma des christlichen Glaubens, ist ja sowas Abstraktes, aber dafür Bilder zu finden, dass man denn dann sagte, ach so, Sie sehen zum Beispiel Gott Vater, teilweise da sind oben nur noch die Krallenfüßchen von der Taube, die ist schon mal kaputt gegangen. Diese Taube, wie erklärt sich das, der Heilige Geist? Wie erklärt sich das, dass ein Vater seinen Sohn opfert? Daneben sind Pietà-Darstellungen, da merken sie wirklich, die Mutter, die trauert um den Sohn, der rutscht ihr teilweise vom Schoß und sie sitzt da und Trauer. Aber wie kann ein Vater, der seinen Sohn hingibt für uns, wie kann der trauern? Und dann haben sie auch verschiedene Sorten der Darstellung oder Arten, würde man jetzt sagen, Typologien, wo die erstmal gleich alt sind, Gott Vater und sein Sohn. Dann wird Gott Vater so greisenähnlich. Und mit Bart, also wie wir uns auch den Weihnachtsmann vorstellen. Und dann plötzlich wird er zum Schmerzensmann. Und das muss man sich dann auch mal überlegen, dass da in dem barocken Zeitalter, im Zeitalter der Gegenreformation, da hat die katholische Kirche gesagt, diese Dreifaltigkeit, das ist ja viel Götterei. Weg damit. Und eigentlich gibt es so seit dem 16. Jahrhundert, gibt es diese Darstellung nicht mehr. Aber die haben eben überlebt in der Volksfrömmigkeit oder in Altären.
Der Schmerz des Vaters, so heißt die Ausstellung, die einen Blick wirft auf die Vaterrolle in der Kreuzigungsikonografie. Zu sehen im Sirmont-Ludwig-Museum in Aachen. Vielen Dank, Christiane Vielhaber. Und wir bleiben bei der Kunst, bei Kunst, die selten bis nie zu sehen ist. Auch wenn es jetzt um Werke von Max Ernst oder Pablo Picasso oder Hans Arp geht. Also nicht unbedingt den großen Unbekannten der Malerei. Zur Rarität werden sie, wenn ihr Platz nicht im Museum ist, sondern in einer privaten Kunstsammlung. Und erst recht, wenn die Sammlerin die Diskretion in Person ist. Das war Anne Grüner-Schlomberger, vermögend und kunstliebend. Ihre mehr als 1000 Werke umfassende Sammlung ist der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich. In Lausanne ist jetzt ein Teil davon zu sehen. Katrin Hondl über besondere Bilder und ihre Sammlerin.
Bilder dürfen nicht an ein und demselben Platz bleiben, man muss sie bewegen, sagte Anne Grüner-Schlumberger. Das sei wie bei den Menschen, wer sich nicht verändert, lebt nicht. Madame Schlumberger lebte in Paris und in Texas, in Mexiko, Russland, New York, in Griechenland und wieder in Frankreich. Die Kunst war ihre Leidenschaft. Hans Arp, Max Ernst, Georges Braque, Picasso, Klee, Léger, mehr als 1000 Werke der klassischen Moderne kaufte sie bis zu ihrem Tod 1993. Als Erbin der schwerreichen elsässischen Industriellenfamilie Schlumberger konnte sie es sich leisten. Ein Leben für die Kunst und für die Künstlerinnen und Künstler, die sie als Mäzenin großzügig unterstützte. Ohne viel Aufhebens davon zu machen, erzählt Marie-Paul Vial, Konservatorin der Sammlung. Sie war eine sehr diskrete Frau, die sich nie in den Vordergrund drängte. Die Ausstellung heißt deshalb auch nicht Schätze der Sammlung Schlumberger, sondern nach der Stiftung, die sie in der Provence gegründet hatte. Die Fondation des Treilles ist ein Ort so diskret wie seine Gründerin, offen als Rückzugsort für Forschende, Künstlerinnen und Künstler, aber geschlossen für die Öffentlichkeit. Die darf die Schätze des Hauses nun in Lausanne sehen. Für die Ausstellung hat Marie-Paul Vial vor allem Bilder der beiden Künstler ausgesucht, die in der Sammlung am meisten vertreten sind, Max Ernst und Viktor Brauner.
Elle a vraiment un goût très prononcé pour le surréalisme.
Anne Grüner-Schlumberger habe eine ausgeprägte Vorliebe für den Surrealismus gehabt, erzählt die Kuratorin, vor dem Max-Ernst-Gemälde einer Landschaft mit keimendem Korn aus dem Jahr 1934. Ein im Wortsinn traumhaftes Bild, auf dem sich vor sattgrünem Hintergrund gelbe, rote, blaue und lila Linien in eine fantastische Landschaft verwandeln. Im Raum gegenüber, über einen Marmorkamin aus dem 19. Jahrhundert, hat die Kuratorin ein anderes, späteres Bild von Max Ernst gehängt. Pour les amis d'Alice von 1957, ein blauer Malereitraum nach Lewis Carrolls Alice im Wunderland. Anne Grüner-Schlumberger kaufte das Bild direkt im Atelier von Max Ernst, den sie wie Viktor Brauner auch in weniger erfolgreichen Zeiten unterstützte.
Alors ces artistes aujourd'hui, bien sûr, quand on dit Max Ernst, quand on dit Viktor Brauner, sont des grands noms de la peinture.
Max Ernst und Viktor Brauner sind heute große Namen der Malerei des 20. Jahrhunderts, aber sie kaufte sie schon vorher. Viktor Brauner war ein Künstler, der enorme Geldprobleme hatte. Sie befriedigte ihre Leidenschaft als Sammlerin und gleichzeitig unterstützte sie als Mäzenin diese Künstler, die um ihre Anerkennung noch kämpften und oft große Schwierigkeiten hatten, von ihrer Kunst zu leben. Viktor Brauners mystisch-esoterische Gemälde ineinander verschlungener geometrischer Formen und Symbole sind in der oberen Etage des Museums zu sehen. Noch kurz vor ihrem Tod hatte Anne Grüner-Schlumberger Anfang der 90er Jahre das Bild La Substance du Sommeil gekauft, die Substanz des Schlafs, eine seltsam schwebende Komposition aus Vogelgestalten, Tier- und Menschengesichtern. Die Geschichte der Kunstsammlerin Anne Grüner-Schlumberger hat etwas Romanhaftes. Es ist eine Geschichte aus anderen Zeiten. Auch deshalb passen die surrealistischen Bilder ihrer Sammlung wirklich gut auf den Hügel oberhalb von Lausanne in das malerisch gelegene Herrenhaus der Fondation de l'Ermitage.
Und dort sind einzelne Bilder dieser diskreten Sammlerin zu sehen, derzeit in Lausanne. Fehlen noch die Kulturmeldungen heute von und mit Michael Köhler.
Zwei Wochen vor Beginn, da hat das Filmfestival Berlinale bekannt gegeben, welche Jurymitglieder über die diesjährigen Preise entscheiden werden. Zur internationalen Jury zählen die deutsche Filmemacherin Anne Sora Beraschet, der japanische Regisseur Ryusuke Hamaguchi, die aus Dänemark stammende Schauspielerin Connie Nielsen. Jurypräsident M. Night Shyamalan war schon gesetzt. Heute gab die Festivalleitung dann die restlichen Mitglieder bekannt. Ebenfalls berufen wurden die Filmemacher Karim Aynul, der Filmproduzent Said Ben Said sowie die simbabwische Filmemacherin und Autorin Tsitsi Dangaremga, die im vergangenen Oktober mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet war. Einstimmig hat die französische Nationalversammlung die Rückgabe von 15 von den Nationalsozialisten geraubten Kunstwerken an die rechtmäßigen jüdischen Erben beschlossen. Kulturministerin Roselyne Bachelot sprach nach der Abstimmung gestern von einem historischen Gesetzestext. Zu den restituierten Bildern zählen unter anderem Werke von Marc Chagall und Gustav Klimt. Das Gesetz muss noch vom Senat angenommen werden. Eine entsprechende Abstimmung ist für den 15. Februar angesetzt. Zurückgegeben wird unter anderem das bisher im Pariser Musée d'Orsay aufbewahrte Gustav Klimt-Gemälde »Rosen unter Bäumen«, das 1980 vom französischen Staat erworben worden war. Über das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur hat sie vor zwei Jahren ein Buch gemacht. Auf die Impulse der Geistes- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann gehen die intensiven Diskussionen ums kollektive kulturelle Gedächtnis zurück. Mit ihrem Mann zusammen, Jan, erhielt Aleida Aßmann 2018 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Die Nation ist kein heiliger Gral, der vor Befleckung und Entweihung, Stichwort Vogelschiss, zu retten ist, sondern ein Verbund von Menschen, die sich auch an beschämende Episoden ihrer Geschichte erinnern und Verantwortung übernehmen für die ungeheuren Verbrechen, die in ihrem Namen begangen wurden. Hier ist nun aber ein sehr wichtiger Unterschied zu beachten. Beschämend ist allein die Geschichte, nicht aber die befreiende Erinnerung an sie, die wir mit den Opfern teilen.
Morgen am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust ist Aleida Aßmann hier in Kultur heute zu hören, wenn es um neue Forderungen nach erlösendem Vergessen oder globalem Gedenken geht. Die Berlinische Galerie erhält 51 Werke der Malerin Hanna Höch und ihres Künstlerkollegen Fred Thieler. Sie sind nun als Dauerleihgaben an der Berliner Sparkasse in den Beständen des Museums. Von der Dada-Künstlerin Höch sind allein 8 Gemälde, 20 Collagen, 14 Papierarbeiten. Zu den Arbeiten zählen Vita Immortalis, Wilder Aufbruch aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 und andere Gemälde. 9 Dauerleihgaben sind allein die Arbeiten Thielers, der abstrakten Nachkriegsmalerei des Informel zugerechnet wird.
Heute gab es eine Orientierungsdebatte über die Impfpflicht im Bundestag. Darüber berichten wir gleich in den Informationen am Abend. Unsere Beiträge, die finden Sie zum Nachhören in der DLF-Audiothek, unserer kostenlosen App. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Mascha Drost.